Einen ganz herzlichen guten Morgen. Wir haben einen guten Gott. Wir feiern den vierten Advent und ich bin begeistert, wie festlich das alles geschmückt ist. Schön, oder? Ich hoffe, dein Herz ist auch so festlich und fröhlich geschmückt heute Morgen. Wir sind ja in dieser Serie Weihnachten neu entdecken. Und heute Morgen wird es um eine Geschichte gehen von einer Frau, die bei einem Gastmahl plötzlich reinplatzte und Jesus mit Öl gesalbt hat. Eine wirklich spannende Geschichte und deswegen heißt das Thema auch total salbungsvoll. Wer möchte die Salbung des Herrn auf seinem Leben? Ich strecke beide. Okay, starten wir mal. Dass wir an Weihnachten die Geburt von Jesus Christus feiern, ich glaube, das weiß jeder von uns, oder? Was viele aber nicht wissen, ist, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist, sondern Christus ist ein Titel. Und da wird es sehr interessant. Die hebräische Bezeichnung für Christus ist Messias. Und das bedeutet auf Deutsch der Gesalbte, der Autorisierte, der Autorität hat. Aber wir bleiben einfach mal bei dieser Bezeichnung der Gesalbte. Mit dem Titel der Gesalbte ist nicht gemeint, dass Jesus gut eingecremt war. Dass wir das gleich mal klarstellen. Das ist nicht gemeint. Damals wurden Könige, wenn sie in ihr Amt eingeführt wurden, in einem feierlichen Akt mit Salböl übergossen. Also nicht so taktvoll, drei Tröpfchen auf den Finger, die Stirn ein bisschen eingerieben, sondern das ging richtig zur Sache. Und das müssen wir uns einfach mal heute Morgen so immer wieder vorstellen, wenn es darum geht, dass wir über den Gesalbten sprechen. Nicht nur Könige, auch Priester und Propheten wurden gesalbt. Man kann sich das wie ein Segen vorstellen, nur, wie soll ich sagen, viel sinnlicher, viel emotionaler, auf jeden Fall wohlriechend und immer überfließend. Und das ist für mich schon ein spannendes Bild heute Morgen. Wenn wir von Jesus, dem Gesalbten, reden, dann reden wir vom Überfluss. Vom Überfluss. Anders als heute wusste damals jedes Kind, was dieser Begriff Christus oder Messias zu bedeuten hat. Die Propheten hatten vorausgesagt im Alten Testament, dass Gott irgendwann einmal einen Messias senden wird. Und darauf hat man im alten Judentum damals gewartet und richtig orthodoxe Juden warten heute noch. Aber ich sage dir, der Messias ist gekommen und er wird wiederkommen. Aber dass er gekommen ist, das ist schon mal etwas Wunderbares. Und was wir in den Liedern heute Morgen gehört haben, von der Gnade und von der Größe Gottes, hat mich tief berührt. Das ist Anbetung pur, diesem gnädigen Gott zu danken, der auf Höhen und auf Tiefen ist, der überall ist. Wir können hingehen auf dieser Welt, wo wir hingehen wollen. Er ist schon da. Und das ist gewaltig. Also, nicht irgendein König, sondern der König schlechthin sollte kommen. Nicht ein Priester oder Prophet unter anderem, sondern den Priester und den Prophet. Und das ist etwas Wunderbares. Die beiden Worte Jesus Christus sind darum das vermutlich kürzeste Glaubensbekenntnis der Welt. Denn Jesus, dieser Name von Jesus oder Jesus, ja, dieser Name heißt Jahwe ist Rettung. Und wenn wir Jesus Christus sagen, dann sagen wir eigentlich, Jahwe ist Rettung, der Gesalbte. Wir haben es mit einem gesalbten, mit einem bestätigten, mit einem autorisierten Herrn zu tun, der Retter ist für dich und für mich, für eine ganze Welt. Ist das nicht gewaltig? Und Rettung bedeutet nicht einfach nur, dass du jetzt Vergebung deiner Schuld hast, dass du von Neuem geboren bist und einmal den Himmel sehen wirst, sondern Rettung bedeutet vollumfänglich Vergebung meiner Schuld, Heilung meiner Seele, Wiederherstellung meines Körpers und meiner Persönlichkeit. Das ist gewaltig. Halleluja. Schau, Jesus ist der Messias, der erwartete König, der Priester und der Prophet. Und das ist es, was Weihnachten zu einem ganz besonderen Fest macht. Wir begehen ja diese nächste Woche die größte Geburtstagsparty der Welt. Weißt du das? Die absolut größte. Rund um den Globus. Die einen feiern im Schnee, die anderen am Strand. Die Welt ist so bunt. Aber es wird gefeiert. Das macht Weihnachten aus. Ein altes Kirchenlied sagte, siehe, dein König kommt zu dir. Ist das nicht gewaltig? Siehe, dein König kommt auch heute Morgen durch diese Botschaft, durch sein Wort zu dir. Und ich hoffe, du hast ein offenes Herz, um zu empfangen. Dieser Mensch Jesus, dessen Geburt wir noch heute feiern, war gleichzeitig der Christus, der von Gott in die Welt gesandte König, Priester und Prophet. Darum geht Weihnachten über alle Geburts-, Gedenk- und Feiertage hinaus. Ich habe diese Botschaft in 7 verschiedene Punkte eingeteilt und der erste Gedanke ist, du oder da sitzt ein Wunder am Tisch. So geht die Geschichte eigentlich los. Da sitzt ein Wunder am Tisch. Bevor ich darauf eingehe, rund 400 Mal bezeichnet das Neue Testament Jesus Christus, den Gesalbten. Aber wer hat ihn eigentlich gesalbt? Das ist die große Frage. Wer hat ihn gesalbt? Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen das. Wusstest du, dass Jesus erst 2 Tage vor seinem Tod gesalbt wurde? Und da wird es schon spannend in dieser kleinen und doch großen Geschichte. Wir finden die Geschichte in Markus Kapitel 14 und ich lese zunächst einmal den Vers 3. Und da kommt auch vor, was dieser erste Punkt betrifft. Da sitzt ein Wunder am Tisch. Und als er in Bethanien, also Jesus, als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Schon diese Eröffnung dieser Geschichte ist prall gefüllt mit Leben. Es ist unglaublich, wenn man die Sätze mal ein bisschen näher anschaut. Ganz viele Geschichten stecken allein im ersten Satz. Dramatische Geschichten. Da ist ein Mensch namens Simon, ein Mann, der offensichtlich in einem gewissen Wohlstand lebte, deswegen konnte er einladen und feiern. Simon wird hier der Aussätzige genannt. Aber wenn man das genau anschaut, kann das nicht stimmen. Kann nicht stimmen. Und ich will dir auch sagen, warum. Wenn Simon aussätzig gewesen wäre, dann hätte er weder zu Hause wohnen, noch zusammen mit anderen Menschen essen dürfen. Der Aussätzige galt als hoch ansteckende Krankheit. Darum mussten Aussätzige außerhalb der Stadt in isolierten Siedlungen wohnen. Aber warum heißt es dann hier, Simon, der Aussätzige? Das wurde eigentlich, seine Geschichte wurde eigentlich wie ein Titel für ihn. Simon, der Aussätzige, oder soll ich so sagen, der aussätzig war. Amen. Denn Jesus hat, wenn wir die Evangelien lesen, Aussätzige geheilt. Ich weiß noch, vor Jahren war ich in Äthiopien, in Addis Abeba. Und wir besuchten ein Krankenhaus oder wie soll man sagen, ein Sterbehaus. Und dort waren nur Leprakranke, Aussätzige und Aidskranke, die auf den Tod warteten. Und ich weiß noch, als wir dort reinkamen und diese jungen Ordensschwestern aus Polen sahen, die hier ihren Dienst verrichteten in einem Gebiet hoch ansteckender Krankheit, da habe ich den Hut gezogen vor so einem diakonischen Dienst. Aber ich habe dieses Elend gesehen, Menschen, die keine Nase, keine Ohren mehr hatten, keine Finger mehr hatten. Ich sage dir, das geht dir in dein Herz und es schockiert dich auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite weißt du, in so einem Haus, wo Aidskranke sterbend liegen und Leprakranke ihren wichtigen Körperteile verloren haben, entstellt sind, dann weißt du eins, da ist Hölle. Wir sind unterwegs gewesen von Burundi aus nach Ruanda am Tanganyikasee und sind durch die wunderschöne afrikanische tropische Landschaft gefahren mit Mangobäumen, Palmen und weiß ich was alles. Also so, wie man sich ja die Südsee vorstellt. Also einfach wunderschön. Und dann sind wir so den Berg hochgefahren und dann hat man unten in diesem schönen Gebiet eine Siedlung gesehen. Und unser Fahrer sagte uns, das da unten ist eine Leprasiedlung. Dort leben Menschen abgeschottet von den anderen, todkrank, sie sterben. Es ist ein furchtbares Elend. Und ich dachte, als ich darunter schaute, die Hölle mitten im Paradies. Und das ist allein dieser erste Satz in dieser Geschichte. Und als er in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen. Ich sage dir eins, wo Gottes Hilfe hineinkommt und Heilung hineinkommt, sitzt am Ende ein Wunder am Tisch. Amen. Ihr könnt ruhig was sagen. Da sitzt ein Wunder am Tisch. Wir kommen zu einem zweiten Gedanken. Und zwar, die Weihnachtsfeier könnte von heute sein. Das ist Punkt 2. Es ist nicht ganz deutlich, um was für eine Mahlzeit es sich in unserer Geschichte handelte, von der wir hier gelesen haben. Wahrscheinlich war es ein Gastmahl, das dort gehalten wurde. Vielleicht können wir uns an dieser Stelle in unserer Fantasie heute Morgen eine Weihnachtsfeier vorstellen. Macht ihr mit? Also, es war keine Weihnachtsfeier, aber wir sind jetzt in einer Weihnachtsfeier, okay? Dass wir da theologisch klarkommen, nicht, dass ihr mich nachher steinigt. Aber es hat was, wenn man diese Geschichte mal von diesem Blickwinkel anschaut, von dem Blickwinkel einer Weihnachtsfeier. Natürlich weiß ich, dass man Weihnachten erst nach dem 3. oder 4. Jahrhundert feiert. Aber lass uns das mal so angehen heute Morgen. Wir sind jetzt bei Simon in seinem Haus. Es ist Weihnachtsfeier und was für ein Datum geben wir? 26.12. Okay? Gut. Also, weil ihr werdet sehen, da gibt es einige interessante Parallelen. Also, versetzen wir uns da rein. Der Baum ist geschmückt. Wir haben nicht einen, wir haben drei. Der Baum ist geschmückt. Die Kerzen brennen, es duftet angenehm nach Tannenzweigen und Lebkuchen. Alles geht seinen geregelten weihnachtlichen Gang. Einige machen noch einen kleinen Verdauungsspaziergang im Garten. Andere unterhalten sich mit dem einen oder anderen angeregt bei einer Tasse Kaffee. Nur Opa schläft. Toll, oder? Habt ihr die Geschichte? Er schläft im Weihnachtszimmer. Und jetzt ist alles so schön gemütlich. Weihnachtsfeier, Duft, Kerzenlicht. Und in diese schöne Feier, in diese tolle Unterhaltung geht plötzlich die Tür auf. Und eine Frau kommt rein. Sie sagt kein Wort. Sie ist einfach da. Und da kommen wir zum dritten Gedanken. Jesus wird in die Mitte gestellt. Wir haben diese Weihnachtsfeier, die Frau platzt rein und ist plötzlich da. Die Frau, was hinter ihrem Auftritt steckt, lässt sich nur vermuten. Diese Frau nennt teures Parfüm ihr eigen und kann sich für die damaligen Begriffe als Frau von Welt sehen. In der besseren Gesellschaft war sie ungehindert unterwegs. Wir hätten es in diesem Fall mit einer emanzipierten Frau zu tun. Und als solche ist es ihr ziemlich egal, was die anderen über sie denken. Und genau so ist sie aufgetreten, stimmt's? Wenn man den damaligen Kontext der Männergesellschaft mal mit einbezieht, war das schon ganz schön gewaltig anmaßend, was diese Frau sich hier leistete. Sie kam rein in eine Männerfeier und benahm sich so. Und ganz offensichtlich ist es ihr ein Bedürfnis, Jesus in die Mitte dieser Feier zu stellen. Sie denkt sich, es kann doch nicht sein, dass wir hier Weihnachten feiern und niemand stellt Jesus in die Mitte. Nächstes Wochenende wird Millionen, Millionen, Millionen Mal Weihnachten gefeiert. Und ich frage mich, an diesen Abenden und Tagenden, wo steht da Jesus? Bei den allermeisten wahrscheinlich am Rand. Aber bei den allermeisten wird er vielleicht als Christkindle gesehen. Aber niemals als König, niemals als Priester und Prophet, niemals als Gesalbten. Und diese Frau stellt durch ihre Aktion in dieser Feier, und wir haben jetzt Weihnachtsfeier, Jesus in die Mitte. In die Mitte. Es kann doch nicht sein, dass wir Weihnachten feiern und niemand stellt Jesus in die Mitte. Schau, er wird zwar irgendwo in den Betrieb eingebaut, das ist auch heute so. Man pflegt einen höflichen Umgang mit ihm. Niemand ist unfreundlich, aber er ist neben Tannenbaum, Weihnachtsbraten und Keksen eben nur ein Element der Feier. Und das möchte ich gerne ändern, du auch. Absolut ändern. Und das wurmte diese Frau. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist sie einfach nur dankbar für die Heilung des Simon. Vielleicht hat Jesus auch ihr irgendwann einmal geholfen. Oder sie hat erkannt, dass Jesus mehr ist als ein einfach nur weiterer Weihnachtsgast. Dass Jesus in all seiner Höflichkeit und Bescheidenheit eben doch auch dies ist, der Christus, der von Gott in die Welt gesandte König, Priester und Prophet. Halleluja. Schau, es ist diese Frau also ein tiefes Bedürfnis, Jesus auf diese Feier in die Mitte zu stellen, ihn zu salben, ihn im wahrsten Sinne des Wortes zum Gesalbten, zum Christus zu machen. Was ist hier geschehen? Die Frau salbte Jesus an diesem Ort zum König und Prophet. Halleluja. Das ist eine größere Einsetzungsfeier wie die Königin von England. Nicht so prunkvoll, aber weltdurchdringend. Wie gewaltig, wie stark. Wie speziell, weißt du, da komme ich zum vierten Gedanken und jetzt wird's spannend. Diese Frau stellte Jesus nicht nur in die Mitte dieser Weihnachtsfeier, sondern sie war sowas von verschwenderisch. Sowas von verschwenderisch. Also das haut dich um. Deswegen der vierte Gedanke, verschwenderisch. Was geschah da aus der Sicht der Frau? Die Frau geht zielstrebig vor. Sie fragt den Gastgeber nicht, kann ich reinkommen? Ist dir das schon aufgefallen? Sie fragt nicht. Sie fragt auch nicht, passt es gerade? Sie fragt die Gäste nicht, darf ich euch mal kurz unterbrechen? Sie fragt sich selber nicht, was werden sie über mich sagen? Wie wird mich diese Männerrunde aufnehmen? Was habe ich zu verlieren? Sie geht in das Haus, geht auf Jesus zu, zerbricht das Glas mit kostbarem Nardenöl und gießt es Jesus über den Kopf. Kein Tropfen an Stirn und in die Hand vorsichtig aus der Flasche geschüttelt. Sie probiert nichts, sie dosiert auch nicht. Sie verschwendet, sie vernichtet Öl. Vielleicht denkst du jetzt an Olivenöl, aber so billig war es nicht. Es war eine ganz andere Geschichte. Das war aus der Sicht der Frau. Aus der Sicht Jesu und den Gästen. Versetz dich mal in die Lage von Jesus. Versetz dich mal dort rein. Er sitzt zu Tisch, führt Gespräche und will gerade einen Schluck Kaffee trinken. Da kommt plötzlich diese Frau herein und schüttet ihm eine ganze Flasche mit Öl über den Kopf. Man, überleg dir das doch mal. Mag sein, dass das Öl teuer ist und gut riecht, aber das ist in dem Moment, glaube ich, ziemlich nebensächlich. Die Haare kleben, das ölige Zeug läuft in den Ausschnitt. Und über die Klamotten, die Situation ist grotesk. Freilich ist es nicht das, worüber sich die Leute aufregen. Ihr Widerspruch entzündet sich an einer ganz anderen Stelle. Und jetzt wollen wir mal lesen Vers 4 und Vers 5. Da heißt es, da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, wie kann man Jesus so nass machen? Stand das dort? Nein. Es heißt dort, da wurden einige unwillig und sprachen untereinander. Was soll diese Verschwendung des Salböls? Man hätte dieses Öl für immer, für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben und sie fuhren sie an. Das ist quasi das Kontrastprogramm zu dem, was die Frau macht. Während es ihr darum geht, Jesus in die Mitte zu stellen, ist den Leuten ziemlich egal, dass Jesus aussieht wie ein begossener Pudel. Ist ihm völlig egal. Oder? Niemand springt auf, um ihm ein frisches Handtuch zu bringen oder wenigstens ein neues Hemd. Vielleicht richtet sich ihr Blick auf das, was diese Frau in ihren Augen falsch gemacht hat. Dieser Skandal, diese Verschwendung, dies kostbare Öl, wie kann die nur? Du wirst sagen, ich stelle mich jetzt gleich mal auf die Frau-Seite. Nein, ich stelle mich mal auf die andere Seite. Der Einwand ist durchaus berechtigt. Warum? Was die Frau tut, ist übergriffig und verschwenderisch. Wahrscheinlich hatte kein Mensch etwas gesagt, wenn sie nur ein paar Tropfen genommen hätte. Aber die ganze Flasche, ist die denn wahnsinnig? Man muss wissen, mit 300 Silberlingen, heutige Preisrechnung 20.000 Euro. Also nur mal so zum Nachdenken. Das war nicht irgendwie Pipifax. Da ging es echt zur Sache. 300 Silberlinge wird der Preis der Flasche dieses Nadenöls angegeben. Eine unvorstellbare Summe in dieser Zeit, wo 80% der Menschen mit einem Silbergroschen pro Tag auskommen mussten. Judas verrät Jesus für 30 Silberlinge. Man würde sagen nur, aber für 30 Silberlinge. Das ist ein Monatsgehalt. Diese Frau haut mit ihrer Geste fast ein ganzes Jahresgehalt auf den Kopf. Der Einwand der Anwesenden ist mehr als berechtigt. Hätte man das Geld nicht besser den Armen geben sollen? Wir wandern zurück zur Weihnachtsgeschichte, okay? Und wir gehen einfach mal ein bisschen tiefer rein. Diese Frage an die Frau stellt sich im Grunde genommen an jede Weihnachtsfeier von heute. Ist die ganze Materialschlacht, die wir an und um Weihnachten herum betreiben, wirklich noch zu rechtfertigen? Die Geschichte, die Geschenke, die Lichter, die Leuchten, denken wir nur an die Energieverschwendung, die Weihnachtsfeier im Betrieb, die vielen Autofahrten, um die Familie zu besuchen. die prunkvoll geschmückten Kirchen und immer wieder essen, 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 essen. Was für ein Braten machst du? Versteht ihr, was ich meine? Also, der Gedanke war gar nicht so ungerechtfertigt. Das alles ist doch durch nichts zu rechtfertigen. Könnte ja, müsste man dieses Geld nicht ganz anders investieren. So ähnlich müssen auch die Argumente des Simon und seiner Gäste geklungen haben. Und sie haben völlig recht, was die Frau aus unserer Geschichte in ihrem Bedürfnis, Jesus in die Mitte zu stellen, tut, ist nichts anderes als oder ist nicht allen vernünftigen Maßstäben angepasst. Sie ist eigentlich falsch. Und sie, die bis dahin selbstbewusst ihr eigenes Ding durchgezogen hat, sagt keinen einzigen Ton. Haben wir das Szenario? Das ist gewaltig. Die Frau kommt rein, stumm, zerbricht diese Flasche, gießt sie aus. Alle regen sich auf. Sie sagt nichts. Sie sagt nichts. Gar nichts. Vielleicht, weil sie die Heftigkeit dieses Shitsturms nicht bedacht hat oder geschockt war, der über sie hereinbricht. Vielleicht war sie völlig überrascht. Hat sie wirklich so klug gehandelt? Ist das, was Simon und die anderen ihr vorhalten, nicht einfach nur wahr? Hat nicht Jesus selbst ein Leben der Armut gewählt und seine Jüngerinnen und Jünger dazu aufgefordert, sich um die Bedürfnisse um sie herum zu kümmern? Hätte sie Jesus nicht viel besser ehren können, indem sie genau das getan hätte, was Simon und die anderen an ihrer Stelle gemacht hätten? Wobei sie nicht wirklich daran glaubte, dass sie es tatsächlich gemacht hätten. Sie hätten das Fläschchen Öl zwar nicht über Jesus ausgegossen, aber den Armen hätten sie es ganz sicher auch nicht gegeben. Und da sind wir beim fünften Punkt. Wir sehen diese Verschwendung. Man könnte sich aufregen. Wie kann man sowas tun? Aber jetzt kommen wir zu Punkt 5. Und das verändert die Situation. Einfach nur Liebe. Mal ganz ehrlich, wo bist du in deinem persönlichen Leben verschwenderisch? An welcher Stelle? Soll ich dir sagen? Ich kann dir die Antwort geben. Du bist an der Stelle verschwenderisch, wo du verliebt bist. Stimmt's? Manche sind in eine Frau verliebt oder in einen Mann, andere in einen Ferrari. Aber dort, wo du verliebt bist, bist du verschwenderisch. Und wenn du in einen Ferrari verliebt bist, bist du auch so verschwenderisch, dass du alle paar Monate 15.000 Euro ausgibst für den Kundendienst. Verschwenderisch. Verstehen wir was? Okay, also Punkt 5 und jetzt wird's spannend, Vers 6 und Vers 7. Jesus aber sprach, in diesem ganzen Shitsturm, Jesus aber sprach, lasst sie. Lasst sie. Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Wow. Jetzt wird's spannend. Das ist jetzt interessant. Jesus stellt sich mit dieser Antwort voll und ganz auf die Seite der Frau. Und nicht auf die Seite der ganz Vernünftigen, ja sogar christlichen Argumente. Er nimmt die eine vor dem moralischen Eifer der vielen in Schutz und er sagt, lasst sie. Und dann macht er eine spannende Unterscheidung. Und das war für mich auch spannend, als ich das so angeschaut habe. Leider wird diese in den meisten Bibelübersetzungen nicht deutlich. In der von mir verwendeten Luther-Übersetzung heißt es, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Aber im griechischen Urtext steht wörtlich, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und das ist eine spannende Unterscheidung. nicht nur ein gutes Werk, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und erst dann im Hinblick auf die Armen und Bedürftigen redet Jesus von guten Taten, guten Werken, die uns als Christen aufgetragen sind. Jesus unterscheidet also, das halten wir jetzt mal fest, zwischen schönen Werken und guten Werken. Okay? Zwischen schönen Werken und guten Werken. Und ganz offensichtlich brauchen wir in unserem Leben beides. Amen. Wir brauchen gute Werke, aber wir brauchen auch schöne Werke. Wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Gute Taten können schöne Taten nicht ersetzen. Und schöne Taten können gute Taten nicht ersetzen. Schau, jemand hat einmal gesagt, gute Taten geben unserem Leben Sinn. Halleluja. Schöne Taten hingegen verleihen unserem Leben Glanz. Halleluja. Ist das nicht schön heute Morgen hier? Ich fühle mich wie im Wald. Fantastisch. Wunderschön. Mit Kerzen, mit Girlanden, mit Lichtern. Wunderschön. Überfluss. Müsste man nicht. Braucht man eigentlich nicht. Und trotzdem, wir haben gute Taten. Und darum geht es ja auch heute nach dem Gottesdienst. Aber wir haben auch schöne Taten. Wer macht mit? Halleluja. Verschwenderisch. Halleluja. Wir wollen uns das ein bisschen näher anschauen. Wir brauchen nicht nur das Zweckmäßige, auch nicht nur das moralisch Zweckmäßige. Wir brauchen auch die Verschwendung. Halleluja. Das zwecklos Schöne, wenn unsere Seele nicht vertrocknen soll. Und wenn du in die Schöpfung hineinschaust, was für ein schönes Werk. Er sagt doch mal was. Ist das nicht gewaltig? Wir leben in einer Welt der vier Jahreszeiten, Quattro Stazione. So wunderschön. Ich meine jetzt nicht die Pizza, sondern die Natur, die Gott geschaffen hat. Was hat Gott denn gemacht, wenn du in den Urwäldern unterwegs bist, wenn du in der Tropik unterwegs bist, im Mittelmeer unterwegs bist, in Skandinavien unterwegs bist, diese schönen Blumen und Bäume und Büsche und was ich was Berge siehst. Was für eine Verschwendung von Schönheit. Ist das nicht gewaltig? Schönheit, die Gott ausgeschüttet hat auf diese Erde für deinen Genuss. Amen. Aber so ist es auch mit der Salbung. Wir kommen noch drauf. Oh, Halleluja. Spannendes Thema heute Morgen. Spannendes Thema. Schau, was die Frau tut, tut sie aus reiner Liebe. Aus reiner Liebe. Und Liebe ist eben, wie sie ist, überfließend und verschwenderisch. Den Satz sage ich noch einmal. Liebe ist eben, so wie sie ist. Überfließend und verschwenderisch. Halleluja, lieber Mann, wenn du nach Hause kommst, besorg dir eine Flasche Öl. Wisst ihr, was ich meine? Darfst deine Frau salben. Aber lassen wir das mal. Liebe rechnet nicht und Liebe rechnet sich nicht. Auch den Satz sage ich nochmal. Liebe rechnet nicht und Liebe rechnet sich nicht. Schau, Liebe lässt sich in einer Welt, in der alles nach Zweckmäßigkeit fragt, nicht einmal rechtfertigen. Und jetzt gehe ich mal ein paar kritische Punkte an. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass ein Mensch heiratet und so viel Zeit nur mit einem Menschen verbringt, wo er in der gleichen Zeit viele andere Menschen treffen könnte. Der verliebt ist, wird mir jetzt vehement widersprechen. Stimmt's? Okay. Es lässt sich nicht rechtfertigen, dass ein Mensch Kinder zeugt in einer Welt, in der alle 2 Sekunden ein Kind an Hunger stirbt. Der Kinder liebt, wird jetzt nicht einverstanden sein. Wisst ihr, was ich meine? Okay, auch die Zeit, die sich ein Mensch für Gott nimmt, lässt sich nicht rechtfertigen angesichts so vieler Nächsten um mich herum. Aber der, der seinen Gott liebt und gerade im stillen Kämmerlein ganz laut mit seinem Herrn unterwegs ist, wird mir widersprechen. Stimmt's? Okay, die Liebe zu Gott scheint innerhalb eines christlichen Lebens ein höchst fragwürdiger Luxus zu sein. Denn die Liebe eines Menschen zu Gott scheint andere Menschen immer etwas wegzunehmen. 300 Silbergroschen, mit denen man so viel Gutes tun könnte. Und in diesen ganzen komischen Gedankenfelder hinein sagt Jesus, lasst sie. Lasst sie. Jesus sagt, hört auf mit euren Rechnereien. Für euch, die ihr so ausschließlich auf gute Taten aus seid, werde ich immer nur Jesus, das Vorbild sein, Jesus, der Lehrer sein, Jesus, der gute Mensch aus Nazareth und niemals der persönliche Freund. Und was wir brauchen, ist Jesus als einen persönlichen Freund in unserem Leben. Halleluja. Das ist ein Knackpunkt. Als Gesalbten, als den König, als das Leben. Erst diese Frau in ihrer Liebe macht mich zu Christus. Erst die verschwenderische Liebe dieser Frau verleiht meinem und ihrem Leben einen wahren Glanz. Halleluja. Und da bin ich beim sechsten Gedanken. Gesalbt, um ein Retter zu sein. Halleluja. Und da lesen wir mal Vers 8 und 9. Sie hat getan, was sie konnte, sagt Jesus. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch. Und jetzt wird es interessant. Wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Wow! Ihr werdet euch an sie erinnern, sagt Jesus. Ihr werdet euch an sie erinnern, wo immer ihr von dieser Tat, von der tropfenden, triefenden, alles durchdringenden Liebe erzählt, da werdet ihr euch an sie erinnern. Und das gefällt mir. Diese Liebe, die sie auf Jesus ausgegossen hat, sie war tropfend, sie war triefend, sie war alles durchdringend. Und diese Liebe, die alles durchdringend ist, rettet auch heute noch Menschen von ihrer Schuld, von ihrem alten Leben. Diese Liebe, die von Liebe durchdrungen ist, ist die Liebe, die diese Welt braucht. Amen. Ob Jesus wohl noch damit gerechnet hat, gesalbt zu werden, 2 Tage vor seinem Tod? Es klingt fast wie Galgenhumor, wenn Jesus hier sagt, sie salbt mein Leben schon mal oder mein Leib schon mal fürs Begräbnis. Denn für eine Totenbalsamierung genügten 2 Tropfen nicht, da brauchte man schon eine Flasche. Diese Frau hat Jesus, obwohl sie mit Sicherheit überhaupt nichts davon wusste, diese Frau hat Jesus zum Christus gemacht, zum Messias. Ich sage das noch einmal, das muss in unserem Herzen zergehen. Diese Frau hat Jesus zum Christus gemacht. Zum Gesalbten, zum Messias. Sie hat es getan, was alle anderen verpassten. Sie hat die längste fällige Salbung nachgeholt und es war höchste Eisenbahn. Ich muss gestehen, dass mich das tief bewegt. Und ich frage mich, ob und wie es wohl möglich sein kann, in der Art und Weise, wie ich Weihnachten feiere, Jesus in irgendeiner Weise in die Mitte zu stellen und zu salben. Das ist meine persönliche Frage an dich heute Morgen, für heute, hier und jetzt. Für heute, hier und jetzt. Ich lerne aus dieser Geschichte, dass es dazu keine große Änderung bedarf. Niemand zwingt uns mit lieben gewohnten Weihnachtsgepflogenheiten aufzugeben. Aber wir können doch etwas ändern. Und jetzt wird es spannend. Was die Frau in unserer Geschichte gemacht hat, hat keine 3 Minuten gedauert. Wenn man die Diskussion mit einrechnet, war es schon länger. Aber das Salben, das war kurz. Das war kurz. Die Frau hat an der Weihnachtsfeier des Simon im Grunde genommen nichts Großes verändert. Sie hat das Protokoll nicht zerstört, sondern lediglich an einem Punkt dieser Feier Jesus sichtbar in die Mitte gestellt. Dadurch, dass sie Jesus für einen kleinen Moment sichtbar in die Mitte stellte, veränderte sie die ganze Feier. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt heute Morgen. Was machen wir damit? Das ist die Frage. Was machen wir damit? Lass uns Jesus bewusst in die Mitte stellen. Halleluja! Zu Weihnachten, zu Heiligabend, wenn wir uns treffen. Aber nicht nur zu Weihnachten, auch zu Ostern, auch zu Pfingsten, jeden Tag des Jahres. Lasst uns Jesus in die Mitte stellen. Wenn wir Weihnachten neu erleben wollen, können vielleicht auch wir uns überlegen, wie wir Jesus salben wollen. Denn erst eine solche Salbung macht aus dem Menschen Jesus, dessen Geburtstag wir feiern, den Christus Gottes. Und wie sieht das praktisch aus? Ganz einfach. Das kann ein ganz kleiner Schritt sein. Zum Beispiel ein Tischgebet, mit dem niemand gerechnet hat. Amen. Halleluja. Wir haben ja leider Corona-Zeiten, die Restaurants sind nicht prall gefüllt. Aber wenn ein Restaurant prall gefüllt ist und du sitzt da an einem Tisch, ja, warum nicht laut beten? Wir haben es ja in der Regel so drauf, kurz einnicken, Kopf wieder hoch, essen. Wisst ihr, was ich meine? Habe ich auch schon gemacht. Aber ich sage euch eins, du kannst Jesus salben mitten in der Gesellschaft, indem du Tabus brichst. Denn es gibt 2 Tabus, also es gibt eigentlich nur noch 1. Vor 30 Jahren gab es 2 Tabus. Man sprach nicht über Sex und nicht über Gott. Über Sex spricht man heute, aber über Gott immer noch nicht. Und dieses Tabu möchte ich brechen. Machst du mit? Wenn du es brichst, ist der Moment gekommen, wo du Jesus erneut salbst. Du machst ihn zum Christus, zum Gesalbten. Du machst ihn an diesem Punkt zum König, zum Priester und zum Prophet. Halleluja. Wer macht mit? Jetzt wird es evangelistisch. Halleluja. Die Weihnachtsgeschichte, die man am 25.12. unerwartet beim Kaffeetrinken mal vorliest. Wenn die halbe Verwandtschaft nicht gläubig ist, warum nicht? Warum nicht? Es ist nicht anstößig. Es sind 3 Minuten. Die Diskussion kann länger gehen, aber wisst ihr, was ich meine? Spannend. Leise Lobpreis oder andere geistliche Musik im Hintergrund laufen lassen. Eine persönliche Geschichte, die man weitergibt, vielleicht in einer Gesellschaftsrunde, dass du dein Zeugnis gibst. Hat Gott dir schon geholfen in deinem Leben? Dann darfst du mal so die Hand heben. Das geht sogar ohne Maske, mit Maske. Ich sag dir, jeder von uns hat eine Geschichte. Da habe ich vor einigen Wochen in Freudenstadt drüber gepredigt. Deine Geschichte verändert eine ganze Welt. Du salbst Jesus damit. Halleluja. Und das nicht aus irgendeinem Pflichtgefühl heraus oder weil Gott das in irgendeiner Weise von uns erwarten könnte, sondern einfach aus Liebe, aus dem Bedürfnis heraus, Jesus an Weihnachten in irgendeiner Weise in die Mitte zu stellen. Lass dir was einfallen. Halleluja. Okay. Auch wir können für einen Moment erkennbar machen, was diese Frau so wichtig war. Dass nämlich das Kind, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, für uns ein ganz besonderes Kind ist. Christus, den Gott in diese Welt gesandt hat, um uns zu heilen, um uns zu retten und uns zu segnen. Und damit möchte ich abschließen heute Morgen. Jesus, Jahwe ist Retter. Der Gesalbte. Halleluja. Der Autorisierte, der Macht hat über die finsteren Mächte. Denn wenn er kommt, muss der Teufel weichen. Amen. Der Gesalbte. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Weihnachten neu entdecken. Ist das nicht gewaltig? Halleluja, Halleluja. Jesus, zeig uns in diesen Tagen, dass Weihnachten mehr ist als ein Gedenktag. Zeig uns, dass du der Christus bist, den Gott in diese Welt gesandt hat, um uns zu heilen, zu retten und zu segnen. Und lass uns dem Ausdruck verleihen. Zeig uns, wie wir dich dieses Jahr in die Mitte stellen können. Vielleicht auf ganz einfache Weise, aber doch voller Liebe. Denn unsere Liebe ist es, die dich, Jesus, zum Christus macht. Herr, lass uns Weihnachten neu erleben. Halleluja. Herr, segne deine Gemeinde auch in dieser Weihnachtszeit, auch heute am 4. Advent. Und ich danke dir, dass wir diese Geschichte im Evangelium lesen dürfen von dieser Frau. Und überall, wo die Liebe Gottes, die Liebe Jesu, die Rettung Jesu erwähnt wird, wird man an diese Frau denken. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Amen. Amen. Gott segne euch. Ihr dürft Platz nehmen.